Die Verse, die Carsten eben gelesen hat, die stammen von einem Asaf und der hat es auch nicht ganz so leicht, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Also es ist ein sehr, sehr spannender Psalm 73, wenn ihr euch den mal antun wollt, das lohnt sich auch. Dieser Gott, dem wir da suchen, nahe zu kommen, ist ja auch nicht immer so leicht zu verstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon gemerkt habt, was für ein Sonntag heute ist. Irgendwer gemerkt, dass ein besonderer ist? Trinitatis, dieser Sonntag, der diese geheimnisvolle Dreieinheit feiert von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Eigentlich müsste man heute darüber predigen, mache ich aber nicht. Ich predige heute über eine andere Dreiheit oder einen anderen Dreiteiler. Wer am 15. März hier war, der hat den ersten Teil von diesem Dreiteiler schon gehört. Und zwar predige ich über eine besondere Psalmengruppe im Alten Testament. Die nennen sich je nach Übersetzung Wallfahrtspsalmen oder Aufstiegslieder. Das kann man ganz unterschiedlich machen. Und heute hört ihr den zweiten Teil. Und wenn ihr den ersten verpasst habt, dann macht das gar nichts. Ich bringe euch ganz kurz up to date. Und wer dann angefixt ist, der kann den ersten Teil auf der Webseite nochmal nachhören. Und also es geht um Lieder, um Wallfahrtslieder, Aufstiegslieder. Es geht um die Psalmen 120 bis 134 und die stehen wie so eine kleine Playlist mitten in dieser großen Liedersammlung im Alten Testament, mitten in den Psalmen. Diese Psalmen 120 bis 134, die haben alle dieselbe Überschrift, und zwar Shir Ha-Ma'alot. Ihr habt es euch wahrscheinlich nicht gemerkt vom letzten Mal, aber das kann man übersetzen mit Lied für die Aufstiege. Und höchstwahrscheinlich sangen die Juden, die damals zum Tempel in Jerusalem gepilgert sind, diese Lieder auf dem Weg. Es gibt verschiedene Theorien, aber das ist eine, die schon recht wahrscheinlich ist. Heute kann man diese Psalmen aber auch sehr gut als Wegbegleiter für einen besonderen Lebensabschnitt lesen oder auch als Wegbegleiter gleich für die ganze Lebensreise. Man kann sie also in drei Untergruppen einteilen, je fünf Psalmen. Und heute hört ihr halt den zweiten Teil mit den mittleren fünf Psalmen. Auf den ersten Blick sind diese Lieder sehr, sehr unscheinbar, sehr einfach. Aber wenn man sich da mal genauer reindenkt, dann erschließen sich einem auf einmal so viele Aspekte und Dimensionen und Bezüge in die Bibel hinein, ins Alte und ins Neue Testament. Ich kann hier nur ganz wenig andeuten und habe auch dieses Oberthema Glück genommen, damit das nicht völlig ausufert. Aber wer nach dieser Predigt jetzt angefixt ist, der kann gerne mit meinem Buch zu den Aufstiegsliedern da tiefer einsteigen. Werbeblockende. Und ihr könnt natürlich auch gerne zum dritten Teil der Predigtreihe wiederkommen. Und noch eine Vorbemerkung, bevor ich inhaltlich einsteige. Ich habe mich das letzte Mal total gefreut, dass da einige ihre Bibeln gezückt haben oder ihre Smartphones und den Text gesucht haben. Es ist ja das Schönste bei diesem Predigtjob, die Leute zum Bibellesen zu verführen. Aber lasst euch nicht irritieren, wenn ihr die Übersetzung, die ich jetzt hier zugrunde lege, nicht wiederfindet. Vielleicht hat das den einen oder anderen beim letzten Mal irgendwie irritiert. Das ist nämlich meine eigene. Und die werdet ihr im Internet noch nicht finden. Vielleicht auch noch nie. Genau. Der erste Teil der Aufstiegslieder beschreibt also, wie Menschen aufbrechen. Sie brechen auf, von wo sie sind, und ziehen in die Stadt Gottes. Manche flüchten aus lebensfeindlichen Umgebungen, in denen Hass, Krieg und Gewalt herrschen. Andere brechen aber freiwillig auf, und sie alle wandern zur Stadt des Friedens, an den Ort, wo Gott im Mittelpunkt ist und wo er Gerechtigkeit schafft und Segen. Und für die Dichter dieser Lieder hatte dieser Ort auch einen konkreten Namen. Oder eigentlich sogar zwei, Jerusalem oder Zion. Und jetzt sind die Pilger angekommen in diesem Friedensland, in der Stadt Gottes. In den Ländern, aus denen sie herkamen, herrschten vielleicht ganz andere Umgangsformen, ganz andere Werte, damals ganz andere Götter. Und jetzt stehen sie in diesem Gottesland vor der Frage, wie funktioniert das Leben jetzt hier eigentlich? Wie muss ich mich hier verhalten, damit mein Leben gelingt? Was ist hier eigentlich Glück? Wie bekomme ich es? Und wie erhalte ich es mir? Und ich möchte euch jetzt mal eine Minute Zeit geben, um einfach mal für euch nachzuspüren, was ist für mich eigentlich Glück? Wie würde ich das für mich definieren oder wie würde es sich für mich anfühlen? Ich klingel hier gleich einmal. Dann habt ihr eine Minute Zeit, drüber nachzudenken. Dann klingel ich nochmal, dann habt ihr 2 Minuten Zeit, wenn ihr mögt, euch mit eurem Nachbarn darüber auszutauschen. Dass wir einfach mal so ein bisschen reinkommen, ins Hinspüren. Was ist Glück für euch so im Moment? Wenn ich dann zum 3. Mal klingel, dann dürft ihr noch 2 Sätze sagen, um das abzuschließen. Und dann mache ich weiter mit der Predigt. Und wer nicht möchte jetzt in den Austausch gehen oder so, der bleibt einfach bei sich. Also kein Zwang, kein Muss. Okay, was ist Glück für dich? Perfekt. Super, wie das dann so langsam auch wieder runterkocht. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Jetzt bin ich ja wahnsinnig neugierig eigentlich zu hören, was für euch so Glück ist. Ob ihr euer Leben auch als gelungen betrachtet oder ob euch da irgendwie was Entscheidendes fehlt. Und ich wette, da ist vieles ähnlich, aber es gibt bestimmt auch große Unterschiede, je nachdem, wie eure Lebenssituation gerade ist, was ihr erlebt habt. Das Glück, wenn es denn so einfach wäre. Ich wette, ihr könntet auch viel darüber erzählen, wie schwierig das manchmal ist mit dem Glück. Das machen wir jetzt nicht mehr. Das könnt ihr auch später noch machen, wenn ihr mögt. Aber der eine oder andere hat bestimmt einiges davon zu erzählen, welche Hindernisse, welche Krankheiten, welche Unglücksfälle womöglich auch reingegrätscht sind in das Glück. Wie das damals so war mit dem gekündigten Job oder mit der zerbrochenen Beziehung oder was auch immer für euch das Glück schwer macht. Und die Aufstiegslieder, die haben gerade solche Zeiten auch im Blick. Solche Zeiten, in denen das Glück weit weg zu sein scheint. Und sie umkreisen diese Frage aus verschiedenen Perspektiven. Wie geht Glück eigentlich in dieser Welt, in der es so zerbrechlich ist? Psalm 125 versucht eine erste Antwort. Ein Lied der Aufstiege. Alle, die auf Jahwe vertrauen, sind wie der Berg Zion. Nichts und niemand kann ihn erschüttern. Für immer und ewig steht er fest. Jerusalem. Wie Berge sie umgeben, so umgibt Jahwe sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit. Die Herrschaft der Gottesfeinde wird ja nicht auf dem Erbbesitz der Gerechten lasten, damit die Gerechten nicht auch noch anfangen, Unrecht zu tun. Tu Gutes, Jahwe, den Guten und denen, die ein ehrliches Herz haben. Wenn Menschen aber auf ihren krummen Wegen beharren, wird Jahwe sie vergehen lassen, mitsamt allen, die Unrecht tun. Friede über Israel. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mich hat dieser Psalm beim ersten Lesen irritiert. Da schwärmt der Dichter erstmal davon, dass Gott sein Volk schützend umgibt. Und dabei hat er die Stadt Jerusalem vor Augen, in der die Pilger gerade angekommen sind. Jerusalem liegt ja auf einer Berghöhe, umgeben von anderen Berghöhen. Und das wird dem Dichter zum Bild dafür, wie Gott sein Volk umgibt. Hier fühlt er sich erstmal sicher. Aber im dritten Vers spricht er auf einmal von der Herrschaft der Frevler, wie es in alten Übersetzungen steht, von der Herrschaft der Gottesfeinde und der Menschenfeinde, die schwer auf dem Land der Gottesleute liegt. Und ich habe mich gefragt, wie passt das zusammen? Und ich glaube, hier wird wieder deutlich, wie realistisch die Bibel an vielen Stellen ist. Ich sage oft gnadenvoll realistisch, weil sie kein falsches Idyll zeichnet. Auch nicht von Jerusalem, auch nicht von der Gemeinschaft der Gottesleute. Die Bibel verschließt die Augen nicht vor der Realität, dass auch in den Friedensorten, in den Schalomorten dieser Welt nicht alles gut ist, damals wie heute. Wer so ein bisschen in die Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament reinschaut, der sieht, dass auch im Volk Gottes und gerade auch in Jerusalem ganz viel Unrecht geschehen ist, dass die Armen bedrückt wurden, dass die Starken sich auf Kosten der Schwachen bereichern. Und vor ein paar Wochen hat, jetzt komme ich auch nochmal auf Ruben zurück, in seiner Predigt von dem Propheten Hesekiel gesprochen. Und Hesekiel vergleicht ja die politischen und die religiösen Anführer des Volkes Israel mit Hirten, die ihre Herde ausbeuten, statt sie zu weiden. Und auch heute sehen wir es auch in christlichen Kirchen, dass Leitungspersonen ihre Machtstellungen ausnutzen, um ihre eigenen Ziele zu verwirklichen, statt ihrer Gemeinde zu dienen. Auch sogar in unseren Gemeinden werden Menschen verletzt, werden Gotteskinder missbraucht, nutzen Starke ihre Macht, um sich auf Kosten der Stillen zu bereichern oder zu profilieren. Es gibt nun mal keine perfekte Gemeinschaft der Gottesleute auf dieser Erde. Selbst in der Gottesstadt sind Menschen nicht immer sicher. Was heißt das dann, dass Gott seine Leute beschützt? Was heißt es, dass Menschen, die sich auf Gott verlassen, nicht zu erschüttern sind? Das Wort, das ich hier mit erschüttern übersetzt habe, das hat Luther, wer den Sound vielleicht im Ohr hat, mit wanken übersetzt. Also sowas wie hin und her schwanken. Es meint so ein Stolpern oder auch ein Hinfallen. Und man könnte auch umfallen sagen. Und dieses Wort umfallen, das gebrauchen wir manchmal für Menschen, die unter Druck ihre eigenen Überzeugungen verraten. Wenn sie lügen oder andere Menschen verraten, um die eigene Haut zu retten. Wenn sie ihre eigenen Werte verraten. Das Gegenteil davon wäre standhalten, stehen bleiben, sich nicht korrumpieren lassen, sich nicht auf die dunkle Seite der Macht ziehen lassen. Denn das wäre tatsächlich ein Unglück. Wenn die dunklen Mächte dieser Welt mich von der Seite Gottes wegziehen in ihren Einflussbereich. Und ich glaube, darum geht es dem Dichter von Psalm 125. Man muss nicht immer im landläufigen Sinn glücklich sein, in glücklichen Lebensumständen leben. Es ist genauso kostbar, im Unglück bei Gott zu bleiben. Nahe bei Gott ist mein Glück. Denn wer sich Gott auch unter Druck und im Unglück anvertraut, dem verspricht Gott, dieser Druck wird nicht ewig anhalten. Gott selbst wird rechtzeitig dafür sorgen, dass das Unglück ein Ende nimmt, dass die Machtmenschen oder die Bedrohung, die mich hier bedrückt, dass sie verschwinden. Dass sie verschwinden, bevor ich mich auf ihre Mechanismen einlasse, bevor ich die Methoden übernehme, mit denen Menschen andere Menschen bedrücken. Glücklich ist also ein Mensch, der auch unter unglücklichen Umständen an dem Vertrauen festhält, dass Gott Gutes für ihn will. Und dass Gott am Ende allen lebensfeindlichen, allen bösen Mächten ein Ende bereiten wird. Aber es gibt ja auch die anderen Zeiten. Hast du das schon mal erlebt, dass dir das Leben wie ein wunderbarer Traum vorkam? Zu gut, zu schön, um wahr zu sein. Der ersehnte Job? Du hast ihn bekommen. Oder diese Freundschaft, die schon jahrelang trägt durch alles, was euch um die Ohren fliegt. Dieser wunderbare Mensch, der da plötzlich an deiner Seite auftaucht und der bleibt. So ungefähr ging es dem Volk Israel, als Gott es nach einer langen Zeit im Exil wieder nach Hause brachte. Ein Lied der Aufstiege. Als Jahwe endlich wieder nach Zion zurückkehrte, da glaubten wir zu träumen. Damals lachten wir aus vollem Mund und unsere Zungen jubelten. Damals sagte man bei den anderen Völkern, Jahwe hat Großes an ihnen getan. Jahwe hat Großes an uns getan, wir waren voll Freude. Kehre zurück, Jahwe, zu uns zurück wie die Wasserbäche im Negev. Die unter Tränen säen, mit Jubel werden sie ernten. Wer da geht, geht und weint, während er den Saatbeutel trägt. Wer da kommt, kommt mit Jubel, während er seine Erntegarben trägt. Als Gott seine Leute nach der langen Zeit im babylonischen Exil wieder nach Hause brachte, da war das große Glück zum Greifen nahe. Gegen alle Wahrscheinlichkeit hatte er sie wieder nach Hause gebracht. Und dabei hatte er allen anderen Völkern gezeigt, dass er das letzte Wort hat. Jetzt würde er Israel endlich zu einer großen Nation machen. Jetzt würden sich Reichtum und Pracht vermehren. Glänzende Zeiten standen bevor. Aber schon nach ein paar Jahren im Land setzte Ernüchterung ein. Jerusalem war ein Trümmerhaufen. Es gab Streit mit den Nachbarvölkern. Die Ernten waren schlecht. Und schon bald bauten sich die ersten Rückkehrer große Villen, während viele andere noch in armen Hütten lebten. Ja, die Rückkehr war ein wunderbarer Traum gewesen. Aber schon bald landeten sie alle auf dem Boden der Realität. Und unüberhörbar schlich sich die Frage ein, war's das jetzt schon mit dem Glück? Der Dichter dieses Psalms akzeptiert erstmal einfach, dass das Leben immer ein Auf und Ab ist. Wir kennen es aus dem Buch Prediger, alles hat seine Zeit. Tränen wechseln sich ab mit Feiern und Jubeln, aber manchmal tragen diese Zeiten der Tränen schon ein neues, ein kommendes Glück in sich. Es gibt diesen schönen Vers in Jesaja, wo er sagt, schaut doch hin, ich lasse schon neues Glück aufwachsen, seht ihr es denn nicht? Wer also auf Gott vertraut, der muss in den Tränenzeiten nicht verzweifeln. Denn er weiß, Gott hat die Zeiten, die bösen Zeiten schon mal zum Guten gewendet. Er hat schon mal Tränen in Jubel verwandelt und er kann es jetzt auch noch einmal tun. Psalm 126 sagt also einerseits ganz nüchtern, nein. Du kannst dem Glück nicht vertrauen, aber du kannst auf Gott vertrauen. Er wird den Samen, den du in den Tränenzeiten säst, bestimmt aufgehen lassen. Und wenn du dann erntest, wirst du wieder jubeln. Fürchte dich nicht vor dem Auf und Ab des Lebens. Gott wacht über allem. Vertrau ihm deine Tränen an. bitte ihn, daraus Frucht wachsen zu lassen. Und bitte ihn so lange darum, bis er Frucht schenkt. Bleib dran, denn auf Gott kannst du dich verlassen. Auch dieser Psalm sagt also, glücklich ist der Mensch, der auch in Zeiten des Unglücks darauf vertrauen kann, dass Gott es am Ende gut machen wird. Irgendwie. Und jetzt kommen wir zur Mitte der kleinen Aufstiegsliedersammlung. Hier hat der Mensch, der diese Playlist zusammengestellt hat, das Wichtigste platziert. Und er hat diesen zentralen Psalm Salomo gewidmet. Salomo war ja der größte Weisheitslehrer Israels. Und was in Salomos Namen gesprochen wird, das hat Autorität. Also passt auf. Hier findet ihr die absoluten Basics für das Glücklichsein und für ein gelingendes Leben. Ein Lied der Hinaufstiege oder Aufstiege. Salomo gewidmet. Wenn Jahwe das Haus nicht baut, haben sich seine Erbauer umsonst abgemüht. Wenn Jahwe die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Es bringt doch nichts, wenn ihr früh aufsteht, euch erst spät wieder hinsetzt und völlig erschöpft euer sauer verdientes Brot esst. Jahwe gibt doch seinem Geliebten Schlaf. Seht doch, Jahwe schenkt ein Erbe, Kinder. Er gibt einen Lohn, die Frucht des Mutterleibs. Wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes, so sind die Söhne der Jugendzeit. Glücklich ist der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Seine Familie wird sich nicht schämen müssen, wenn sie mit ihren Feinden im Tor verhandeln. Da haben wir das Wort, Vers 5, glücklich. Auf Hebräisch heißt das Ashrei. Müsst ihr euch auch nicht merken. Aber ihr kennt das alle. Auf Griechisch heißt es Makarios. Und davon kommt der Ausdruck Makarismen. Klingelt es schon bei irgendwem? Ein paar nicken. Makarismen heißt Seligpreisungen. Es ist also das Wort, das Jesus in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen verwendet. Wo er eben sagt, selig oder glücklich sind Menschen, die, ihr kennt die Listen wahrscheinlich, Menschen, die arm sind, die leiden, jemand, der sich nicht mit Gewalt durchsetzt, jemand, der sich nach Gerechtigkeit sehnt, der barmherzig ist, der ein reines Herz hat, der Frieden stiftet, der verfolgt wird, weil er gerecht ist. Solche Menschen nennt Jesus glücklich. Als ihr vorhin darüber nachgedacht habt, was für euch Glück ist, hat da jemand an diese Eigenschaften gedacht? Ich auch nicht. Jesus stellt hier die Werte und die Vorstellungen von Glück, die wir so gemeinhin haben, erstmal völlig auf den Kopf. Aber wen nennt denn nun der Psalmdichter glücklich? Einen Menschen, der viele starke Söhne hat. Denn dann muss er sich nicht mehr vor seinen Feinden schämen. Das kommt uns heute natürlich ein bisschen schräg vor. Was ist mit den Töchtern? Was ist mit Menschen, die keine Kinder haben? Aus welchen Gründen auch immer. Aber die Kinder hier sind ja nur ein Bild unter vielen oder unter mehreren. Vielleicht habt ihr euch eher in dem Bild des Häuslebauers wiedergefunden, der sein Eigenheim baut oder sein ganzes Lebenshaus. Vielleicht habt ihr euch auch bei dem Wächter wiedergefunden, der über liebe Menschen wacht, über Menschen, die ihm anvertraut sind oder über Projekte, die die Welt zum Besseren verändern sollen. Mich spricht vor allem der zweite Vers an, weil ich viel mit Schlafstörungen zu tun habe. und deswegen oft nicht so leistungsfähig bin wie andere und dann das Gefühl habe, einfach nie genug zu tun. Und dann ist es tatsächlich eine echte Entlastung, wenn Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft wirkt durch deine Schwachheit. Auch den Leuten, die nicht so viel powern können, sagt Gott, ich, Gott, schenke deiner Arbeit bleibende Frucht. Ob es ein Haus ist oder Kinder oder Zuckerrüben oder glückliche Gesichter in der Kita oder zufriedene Kunden, ihr wisst selbst am besten, was die Früchte eurer Arbeit sind. Welche Frucht lässt Gott bei dir wachsen? Welchen Lohn schenkt er dir für deine Arbeit? Was auch immer du tust und schaffst, du kannst dir sicher sein, das Eigentliche kannst du gar nicht bewirken. Das muss Gott machen. Aber das wird er auch machen. Überall, wo du ihm deine Arbeit, deine Mühen, deine Tränen anvertraust. Glücklich ist also ein Mensch, dem Gott nachkommen oder dem Gott ein Nachleben in den Früchten seiner Arbeit verschafft. Glücklich ist ein Mensch, der weiß, ich habe nicht umsonst gelebt. Und genau das kann nur Gott bewirken. Der folgende Psalm greift diesen Gedanken auf. Glücklich ist jeder, der Jahwe fürchtet, der auf seinen Wegen geht. Den Ertrag deiner Hände Arbeit sollst du essen, ganz bestimmt. Glücklich bist du, ja, dir geht es gut. Deine Frau ist wie ein Weinstock, der Früchte trägt im innersten Teil deines Hauses. Deine Söhne sind wie die Triebe eines Olivenbaums rund um deinen Tisch. Sieh doch, so wird ja ein Mann gesegnet, der Jahwe fürchtet. Jahwe segnet dich von Zion her, sodass du siehst, wie es Jerusalem gut geht, solange du lebst. Und du die Kinder deiner Kinder siehst. Friede über Israel. Hier haben wir also noch einmal glücklich, aschre oder selig. Ihr seht, man kann diese zwei Psalme, den vorigen 127 und 128, wie so einen Zweiteiler lesen. Wenn man so sich, es gibt so Altäre, die man aufklappen kann, so ein Diptychon. Also zwei Psalmen, die um dasselbe Thema kreisen und es aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Beide drücken diesen zentralen Gedanken aus, wie Glück geht. Glücklich ist also, wer Gott fürchtet. Das hört sich für uns auch erstmal merkwürdig an, dass wir vor Gott Angst haben sollen. Das wurde jahrhundertelang in den Kirchen gepredigt und es ist heute unfassbar gut, dass wir davon weg sind, dass wir Gott als den kennen, der uns liebt und der nur Gutes für uns will. Was soll dann dieses Fürchten? Im Alten Testament war der Ausdruck Furcht Jahwes so ein ganz besonderer Ausdruck, der eine ganz eigene Bedeutung hatte. Wer Jahwe fürchtet, der sagt eigentlich, ich weiß, Gott ist Gott und ich bin Mensch. Es gibt Bereiche in meinem Leben und in dieser Welt, die kann und die soll ich gar nicht beherrschen oder kontrollieren. Es gibt Dinge, die stehen nur Gott zu. Zum Beispiel die Entscheidung, ob jemand leben darf oder sterben muss. Es gibt Dinge, die kann nur Gott tun. Leben schaffen und Leben erhalten. Gott allein entscheidet also über Erfolg oder Misserfolg, über Leben und Tod. Und das war den Menschen zur Zeit dieses Psalms und auch noch zur Zeit Jesu wesentlich deutlicher als uns heute. Und damals haben die meisten Menschen tatsächlich am Existenzminimum gelebt. 80% der Bevölkerung hat in der Landwirtschaft gearbeitet, in den Feldern und Weinbergen. Und das war so richtig harte Arbeit. Der Boden oft steinig, trocken. Und dass die Menschen von dieser harten Arbeit am Ende wirklich leben konnten, war alles andere als sicher. Ein einziger Starkregen, nur ein bisschen heftiger als das, was wir heute Morgen hatten, aber der konnte am Ende monatelange harte Arbeit zunichte machen. Und dann mussten sie auch noch einen Haufen Abgaben und Steuern zahlen. Also Glück hieß damals für die allermeisten Menschen ganz einfach, ich kann von meiner Hände Arbeit leben. Das ist für die meisten von uns relativ weit weg, dieser Gedanke. Aber es gibt auch hier Menschen, die sich durchs Existenzminimum kämpfen. Es ging also damals gar nicht ums große Glück und es geht auch heute überhaupt nicht ums große Glück, um den neuen SUV, um das Haus am Starnberger See, was auch immer für euch das große Glück vielleicht wäre, so im ersten Moment. Es ging und es geht auch heute schlicht darum, mit seiner Arbeit sich selbst und die Familie anständig ernähren zu können. Und in solch prekäre Situationen hinein verspricht Gott: Vertrau mir. Vertrau mir, dass ich deinem Leben, deiner Arbeit, deinem Bauen und deinem Sorgen meinen Segen gebe. Dann wird dein Leben Früchte tragen, gute Früchte, die deiner Mitwelt gut tun und die mich ehren. Insofern können diese Aufstiegslieder wie ein Gegenmittel zu unserer Leistungsgesellschaft heute sein. Wir wissen ja längst, dass das ständige Streben nach immer mehr auf allen Ebenen an Grenzen stößt. Ich glaube, das brauche ich gar nicht auszuführen hier. Und diese Entwicklungen machen auch vor unseren Gemeinden nicht Halt. Ich habe kürzlich eine Studie entdeckt, die untersucht hat, wie es Mitarbeitern in der christlichen Jugendarbeit geht. Und die Studie kommt zu dem Ergebnis: Rund 70% der hauptamtlichen Mitarbeiter in der christlichen Jugendarbeit, und das ist, glaube ich, über alle Konfessionen hinweg gewesen, rund 70% fühlen sich mindestens gelegentlich überlastet. Knapp ein Drittel musste sich schon wegen Überlastung krankschreiben lassen. Und nur 4% gaben an, nie überlastet zu sein. Also das hat mich wirklich erschreckt, zumal wir es in der eigenen Gemeinde erleben. Was können wir als Gemeinde tun, damit die Mitarbeitenden nicht ausbrennen, auf allen Ebenen, das muss man ja nicht auf die Jugendarbeit beschränken, aber was können wir tun, damit wir nicht in diese Logik geraten, immer mehr und immer mehr, damit wir dieses "Es darf genug sein" auch in der Gemeinde leben, damit gerade die Mitarbeitenden nicht womöglich sogar das Gemeindefeld wie so ein Kriegsland erleben, aus dem sie fliehen müssen, um zu überleben. Hier können uns diese Psalmen helfen, weil sie uns ermutigen: Lass es genug sein. Verachte das einfache Glück nicht. Jage nicht ständig hinter mehr Geschäften her, als du leisten kannst. Das Buch der Könige erzählt an einer Stelle davon, dass unter der Herrschaft des weisen Königs Salomo das ganze Land Frieden hatte, sodass Juda und Israel sicher wohnten, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, von Norden bis Süden, solange Salomo lebte. So kann es aussehen, das Leben im Friedensland, da wo die Menschen Gott Gott sein lassen, wo sie sich auf das beschränken, was Gott ihnen schenkt. Da kann die gejagte Seele endlich zur Ruhe kommen. Dieser letzte Psalm der Fünfergruppe sieht auf den ersten Blick ganz anders aus. Er beschreibt, ich lese ihn jetzt nicht mehr vor, damit wir hier nicht ewig sitzen, er beschreibt, wie in der Sicherheit des Friedenslands nochmal diese schlimmen Erinnerungen hochkommen aus dem Kriegsland, aus dem zumindest in den Wallfahrtsliedern der erste Sänger geflohen ist. Und dieser Text hat mich an ein Phänomen erinnert, das man Flashbacks nennt. Ich weiß nicht, wer es schon mal gehört hat, das beschreibt so überfallartige Erinnerungen, die Menschen haben, die traumatische Erfahrungen gemacht haben. Große Gefahr, große Bedrohung, lang anhaltende Bedrohung. Und solche Erinnerungsschübe können Betroffene oft jahrelang quälen, auch im Friedensland offensichtlich. Aber hier in der Gottesstadt, wo Gott mit seiner Liebe, mit seiner Fürsorge ganz nahe ist, da gelingt es diesem Menschen, der tief verletzt ist, da gelingt es ihm endlich, die Erinnerungen umzulenken. Er kann endlich nach dem Unglück auch die Rettung sehen. Vers 4, ne? Jahwe hat den Strick der Gewalttäter durchhauen. Endlich kann er auch die Rettung sehen. Er hat ja überlebt. Und endlich kann er Gott sehen, der ihn gerettet hat und ihm eine neue Zukunft ermöglicht hat. Allmählich kann er Frieden auch mit seiner Vergangenheit schließen und sie Gott anvertrauen. Denn Gott wird dafür sorgen, dass die Gewaltmenschen nicht gewinnen. Das Leben der Gottesfeinde, der Menschenfeinde wird keine Frucht tragen, keine nachhaltige Frucht tragen. Aber die Gottesleute werden seinen Segen erleben und ihn weitertragen. Auch das gehört offensichtlich zum Glück, dass Erinnerungen geheilt werden. Zu wissen, dass am Ende die Gerechtigkeit siegt, dass Gott allen Geschundenen zu ihrem Recht verhilft und sie heilt, dass am Ende wirklich das ungetrübte Glück im Friedensland steht. Und wir wissen zwar noch nicht in dieser Welt, aber ganz bestimmt in der nächsten, wenn Gott alles neu machen wird. Amen.